Liebe Gemeinde, wir haben vorhin gerade gesungen, Jesus ist da und er dreht das Leben von Menschen um. Und genau das passiert hier in unserem Text, dass Jesus da ist und das Leben von Menschen umdrehen kann, dass er Dinge verändern kann, dass er Dinge neu machen kann. Und ich glaube, auch wenn wir heute nicht das Problem haben, dass wir jemanden durch die Decke runterlassen müssten, aber Jesus ist hier und er kann das Leben von Menschen verändern. Und das ist das, was heute nach wie vor gilt. Ich möchte uns einladen, über diesen Text, über diese Geschichte, Erzählung, über das Wirken Jesu so nachzudenken, dass wir verstehen, es braucht ein bisschen Fantasie und Mut im Glauben und es braucht auch dass wir uns selber oder dass wir anderen nicht im Weg stehen. Es geht auch darum, dass wir über Schuld reden, dass wir Schuld nicht verharmlosen, aber dass wir dann zu einem neuen Anfang finden dürfen mit Jesus. Da liegt also einer, und zwar ziemlich abgelegen, weit weg vom Geschehen, hinter den Mauern seines Hauses oder im Hof des Hauses seiner Familie wahrscheinlich. Da ist jemand, der bereits unfähig ist, am Leben teilzunehmen, obwohl er vielleicht gar nicht allzu weit weg ist. Leute sehen ihn jeden Tag und vielleicht grüßt ihn auch der eine oder andere im Vorbeigehen, aber jeder weiß, dem ist nicht zu helfen. Gott sei es geklagt, aber damit muss man sich abfinden. Damit muss man sich eben abfinden. Das sind die Tatsachen, die keiner wegleugnen kann oder verschwinden lassen kann. Es gibt keinen Ansatz für eine Veränderung. Sonst müsste ja irgendwas da sein. Vielleicht die Fähigkeit des Körpers, irgendwelche organischen Ansätze. Irgendwie wäre er doch schon längst heil geworden, wenn das ginge. Oder man denkt sich drüber, drüber, dass es Therapie bräuchte und dafür hat eben keiner Geld. Es gibt auf jeden Fall diese Situation, dass dieser Mensch eigentlich schon am Abstellgleis ist. Vielleicht hat er auch nicht richtig gewollt, keine Ahnung. Er muss diese Veränderung schon auch wollen, er muss selbst Entschlossenheit zeigen. Er muss selbst auch einen Willen haben, dass sich etwas ändert. Im Endeffekt waren wohl viele Gedanken in die Richtung, nach meiner Erfahrung wird aus so einer Situation nichts mehr. So ist es eben. Ein Schicksal. Krank sein kann man sich nicht aussuchen. Man kann nicht weglaufen. Menschen müssen eben ihr Leben lang in solchen Situationen bleiben. Aber was ist in dieser Geschichte los? Das geht eigentlich ganz anders weiter. Da gibt es auf einmal Menschen, die zupacken, wo nichts mehr zu machen ist. Da gibt es Menschen, die gehen hin und glauben an ein anderes, besseres Ende. Da gibt es die, die sagen, wenn wir unsere Erfahrungen ins Spiel bringen, dann können wir gleich aufgeben. Aber da ist jetzt jemand, der hat vielleicht noch etwas Neues für unseren Freund. Und es ist diesen Menschen nicht zu viel, den einen einzupacken, den unter den Arm zu nehmen, den auf die Trage zu legen und zu tragen und dann mit ihm loszuziehen. Die Frage ist, ob das nicht eigentlich Träumer sind, Leute, die irgendwelche Vorstellungen haben, die unrealistisch sind, oder ob das die sind, die echte Realisten sind. Weil sie nicht nur das sehen, was auf der Hand liegt, was eh jeder sehen kann, sondern weil sie mitten in ihrer ernüchternden Wirklichkeit trotzdem mit anderen Möglichkeiten rechnen, mit Gottes Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wer diese vier Männer sind. Wir erfahren eigentlich in der ganzen Bibel nichts über sie, außer was sie tun. Aber ich denke mir, die hatten Fantasie, die hatten Glauben, die haben sich nicht resigniert zurückgezogen, sondern die haben gesagt, da ist uns einer so wichtig, wir packen den und wir bringen ihn zu Jesus. Das sind die, die nicht bereit sind zur Resignation. Das sind die, denen der Mensch, der daneben liegt, der abseits liegt, nah und doch ein bisschen zu weit weg, denen dieser Mensch wichtig ist, denen seine Würde wichtig ist, denen sein Menschsein heilig ist, sind die, die auch an Heilwerden glauben, die glauben, dass Menschen heil werden können, an Heil glauben, an die Möglichkeit, gerettet zu werden, und die leben die Diakonie und Gottesdienst im Großen wie im Kleinen. Sie haben Mut, über die eigene Wirklichkeit hinwegzublicken. Das ist fantasievoller, mutiger Glaube, dass wir uns an dieser Stelle auch vielleicht selber herausgefordert sehen, zu überlegen, wen haben Menschen schon aufgegeben. Wer könnte denn an dieser Stelle auch für mich eine Herausforderung sein, für jemand anderen zu glauben? Wenn wir bei den Vieren bleiben, warum sind sie mutig? Warum tun sie etwas, was keinem anderen einfällt? Das ist ja hier völlig sensationell. Das ist also niemandem vorher eingefallen. Warum entscheiden sie sich zu handeln, auch gegen das Offensichtliche? Noch ist Jesus ja nicht so berühmt. Das ist am Anfang des Markus-Evangeliums, was wir hier lesen. Da hat er noch keine große Reputation. Es gibt gerade einmal ein Kapitel über ihn zu erzählen. Trotzdem ist das Haus schon voll. Und jetzt kommen sie mit ihrem Freund oder Nachbarn oder Verwandten, wer auch immer, weil sie auf Jesus Hoffnung setzen. Sie glauben an Jesus, der dort weitermacht, wo wir am Ende sind. Jesus ist da und er kann Leben umdrehen. Das haben wir vorhin gesungen. Glauben an Jesus, der dort weitermacht, wo ich selber vielleicht am Ende bin. Und sie gestehen sich eigentlich auch damit ein, dass das, was sie tun, nicht alles ist, bei Weitem nicht. Sie haben nicht diese Kraft, das Leben zu verändern. Unsere Hilfe ist immer eine vorläufige. Wir können nur sehr begrenzte Möglichkeiten nutzen, aber wir sollten diese Grenzen bis ins Letzte ausloten und ausnutzen. Und das Entscheidende tut dann Jesus. Wir haben am Mittwoch hier Klimaoase gehabt und einige waren ja dabei und ich finde das spannend, dass wir wieder einige Leute gesehen haben, die letztes Jahr schon dabei waren oder vorletztes Jahr und dass wir an dieser Stelle auf Menschen treffen, die vielleicht in ihrem Leben auch sehr wenig Veränderung erfahren, weil sie immer wieder auch angewiesen sind auf solche Ereignisse, auf solche Punkte, auch auf Hilfe oder auf Zuspruch oder einfach, weil sie reden wollen und niemand ihnen wirklich gern zuhört. Und wir wissen alle, dass das unsere Aufgabe ist, aber es gibt, finde ich, hier auch in diesem Text diesen indirekten Hinweis, dass diese Aufgabe eben begrenzt ist. Überall da, wo ich mich für andere sozial und diakonisch einsetze. Einerseits ist das, finde ich, ein gutes Gefühl, was wir tun, dass wir etwas, auch wenn es wenig ist, tun können, dass wir damit auch deutlich machen, wir wollen unsere Vorzüge, Vorteile, unsere Gaben, auch unsere finanziellen Ressourcen einsetzen und wir können damit anderen auch etwas Gutes tun. Aber es besteht auch die Gefahr, dass man darüber auch in eine Haltung kommt, in der man vielleicht das Gefühl hat, man könnte über den anderen verfügen. Ich weiß nicht, wer schon mal von euch probeweise in einem Rollstuhl gesessen ist. Das gibt es in Ausbildungen, dass man mal einen ganzen Tag im Rollstuhl sitzen muss, wenn man in der Sozialarbeit ist zum Beispiel. Und das Gefühl, einen ganzen Tag im Rollstuhl zu sitzen und nicht bestimmen zu können oder nicht in allem bestimmen zu können, wo man hin kann und wo man sich aufhalten wird und was man tun kann, das ist ganz schnell ein Gefühl, das uns sauer aufstößt. Wie viel Geduld brauchen Menschen auch manchmal, um die Helfer und Helferinnen auszuhalten? Der schiebt mich nicht immer dahin, wo ich nicht will. Der hat die Möglichkeit, mit mir das zu tun, was er will. Egal, ob ich es vielleicht manchmal gar nicht so vorhatte. Auch Menschen mit Alkoholkrankheit kennen das. Das sind die Helfer, die Möglichkeiten haben, die ich nicht mehr überblicken kann. Kommen die sich nicht vielleicht doch als Anschaffer vor? Sie verfügen ja geradezu über mich. Als Menschen, die helfen, müssen wir uns bewusst sein, dass mit diesem guten Gefühl, jemanden betreuen zu können, dass wir damit uns selber auch auf den Leim gehen können, dass wir damit auch uns selber täuschen können über ein Verhältnis, das so nicht sein darf, dass es von oben herabkommt, dass ich über jemanden vielleicht verfügen könnte. Und die zweite Gefahr finde ich hier auch drin in dieser Geschichte, nämlich die Möglichkeit, dass ich mich überfordere. Dass ich von meiner Kraft, von meinem Einsatz, von dem, was ich tue, alles erwarte und dass ich meine, ich kann auch tatsächlich Übermenschliches erreichen. Wer sich über Gebühr und ohne Maß und Begrenzung für andere einsetzt, begibt sich auch auf einen gefährlichen Weg. Vom Übereinsatz des Übermenschen ist es nicht weit zum Unmenschen. Plötzlich ist dann Aggression da. Ist dann aus Hilflosigkeit Wut geworden, ein kleiner Schritt und wir fangen an zu beschuldigen und die, denen wir helfen wollen, eigentlich zu quälen. Was die vier hier tun, ist sehr fokussiert und sehr begrenzt. Sie wissen, es gibt nur einen, der hier helfen kann. Am Ende ist es Jesus. Sie hoffen auf den einen, der keinen liegen lässt. Und damit kommen sie durch, weil sie ihren Part in der Geschichte erfüllen. Nicht gleich, sie kommen nicht gleich ans Ziel. Ihr Weg ist ja kein leichter. Aber sie sind die Helfer, denen so viel Freiraum geblieben ist, dass ihr Glaube sehr fantasievoll gebraucht werden kann. Sie wissen, man kann auch anderen aufs Dach steigen. Sie nehmen in Kauf, dass denen die Brocken auf den Kopf fallen. Das muss so gewesen sein. Ja? Die Häuser damals waren mit Lehm und Stroh und Holz gebaut. Und das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, als dass die alle da ordentlich Putz auf den Kopf gekriegt haben. Sie nehmen das alles in Kauf, weil sie diese Fantasie haben, dass hier mehr passieren kann, als wir uns grundsätzlich vorstellen können. Fantasievoller Glaube braucht diese innere Freiheit. Freiheit, sich selbst über die Schulter zu schauen. Freiheit, auch zu seinen Grenzen stehen zu können, aber diese Grenzen dann bis ins Letzte auszunutzen. Fantasievoller, mutiger Glaube braucht die Hoffnung, dass sich die Dinge zum Besseren ändern können. Ich setze meine Hoffnung darauf, dass etwas Unvorhergesehenes passieren kann. Jesus ist da und er kann das Leben von Menschen umdrehen. Wir haben auch in der Gesellschaft und vielleicht auch in der Gemeinde manchmal auch diese Barrieren, dass es so wie ein dicht bepacktes Haus ist, durch das wir erstmal hindurch müssen, um zu Jesus zu kommen. Es gibt Vorurteile, es gibt Rechthaberei, es gibt Ängste, schlechte Erfahrungen, all das spielt eine große Rolle. Manchmal ist es eine sehr ehrenhafte und eine sehr angesehene Gesellschaft, die im Weg steht. Hier ist es eigentlich so etwas wie eine versammelte Gemeinde, die einer Predigt zuhört. Da ist keiner, der hilft, den Weg frei zu machen. Man müsste ja selber zurücktreten, man müsste ja richtig raus aus dem Haus, damit andere wieder rein können. Ich erinnere mich an eine Gemeinde, die quasi Stammplätze hatte für ihre eingetragenen und eingesessenen Mitglieder. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber das war tatsächlich so, dass dann Menschen, die sich irgendwo hingesetzt haben, gebeten wurden, aufzustehen, weil das war ja mein Platz. Hallo, das ist mein Platz. Du kannst nicht einfach dich auf meinen Platz setzen. Wie im Theater, ja, ich habe ja dafür bezahlt, ich zahle ja meinen Mitgliedsbeitrag. Kinder sind da oft drangekommen, die sich unbedarft irgendwo hinsetzen wollten. Na, da müssen jetzt aber die Alten hin. So waren Verhältnisse manchmal. Und manchmal muss ich mich, wenn ich helfen will, recht hart gegen die durchsetzen, die genauso gute Absichten haben wie ich, aber die dann oft einen ganz anderen Blickwinkel haben. Ein verzweifelnder Kampf ums Durchkommen. Unser Dienst mit Gott braucht unsere ganze Fantasie. Und ich finde, dass unsere Träger hier, diese vier, uns dazu ermutigen, weil Jesus diesen Glauben belohnt, weil Jesus das überhaupt nicht kritisiert, weil er damit gut zurechtkommt, weil er sagt, meine Güte, ja, die sind vielleicht frech in den Augen von anderen, irgendwie vorlaute Geister, die sich hier hineinschieben, aber das ist für Jesus kein Problem. Hier geht es auch gar nicht unbedingt sehr um den Kranken. Es geht auch nicht um seine Motivation, ob der jetzt irgendwie auch willig ist oder schon so weit ist, dass er gesund werden kann oder so. Es ist interessant, dass hier überhaupt kein Wort über diesen Menschen verloren wird, außer dass man ihn beschreibt. Aber es gibt diese Hoffnung, die gegen Hoffnungslosigkeit gesetzt wird. Und das wünsche ich uns, dass wir das mitnehmen, dass wir diese Hoffnung gegen Hoffnungslosigkeit immer wieder wagen. Und damit kommen wir zur Hauptperson endlich, also Jesus. Er lässt sich zunächst einmal stören. Mitten in der schönsten Predigt hört er auf. Er lässt sich unterbrechen und er tut damit das einzig Richtige. Wenn jemand durchs Dach kommt und wenn das auch nicht vielleicht direkt vor meiner Nase passiert, aber ich muss die Aufmerksamkeit dorthin lenken und das wissen wir heute auch aus der Moderation. Eine Störung muss zunächst einmal beachtet werden, sonst geht alles unter. Sonst kriege ich auch überhaupt nichts mehr weiter. Seine Verkündigung geht auf diese Störung ein. Und Jesus baut jetzt aus, was er zu sagen hat. Und er hat die richtigen Worte. Er sagt, Kind, oder er sagt Sohn, je nachdem, wie wir das Wort verstehen. Und er macht damit deutlich, hier ist jemand ein Kind Gottes. Das geht weit über dieses Anreden, mein Kind oder wie auch immer hinaus. Jesus möchte hier deutlich machen, hier ist ein Kind Gottes, ein Mensch, den Gott will, zu dem Gott ganz Ja gesagt hat. Und das ist wichtig, wenn wir auf neues Leben hoffen, dass diese Beziehung wieder deutlich gemacht wird. Da ist jemand Kind Gottes im Sinne dessen, dass er oder sie zutiefst gewollt ist. Du bist ein Kind Gottes wie ich und mit mir zusammen. Jesus sieht in diesem Liegenden sofort seine Würde und er sieht, was andere schon längst nicht mehr gesehen haben. Du bist Gott wichtig, wie ein Kind seinen Eltern wichtig ist. Das ist Gottes endgültiges Urteil über diesen Menschen. Auch wenn andere dich verurteilen, ich sage Kind zu dir. Welches Leben könnte da entstehen, wo Menschen diesen Blick Jesu auch anderen gegenüber durchhielten, wo Menschen die anderen durch die Augen Jesu sehen? Jesu Blick, um im verzerrten Blick, im entstellten Antlitz von Menschen die Züge des Gotteskindes zu erkennen und auch zu bestätigen. Die Züge des Sohnes oder der Tochter, die heimkehren darf, die dort gelandet ist, wo sie hingehört, da wo Gott ist. Und Jesus sagt noch etwas gewaltig mehr, er sagt, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Schuld ist genommen. Wir sind heute in einer Zeit, in der man diese Aussage auch gar nicht gleich versteht. Was hat das jetzt für eine Bedeutung? Ja? Was soll das? Liegt er jetzt auf dem Krankenbett oder kniet er im Beichtstuhl? Das ist doch jetzt hier eine eigenartige Aussage. Sieht Jesus die Situation richtig? So fragen wir in einer völlig anderen, von der Aufklärung, von der Moderne geprägten Kultur. Aber für die Menschen, die sich in einer Kultur befinden, in der die Frage nach Gott und seinem Wohlwollen an erster Stelle steht, war das völlig klar. Was Jesus hier tut, ist entscheidend und es ist zugleich eine Provokation. Da sagt jemand, Gott ist dir gut, ohne dass der irgendwie etwas getan hat. Jesu Blick geht viel tiefer. Er sagt hier, Gott hat diese Person ganz angesehen. Der Lebensentwurf dieses Menschen ist vielleicht nicht gelungen. Und Schuld ist ja immer zunächst einmal Zielverfehlung. Das Leben dieses Menschen ist nicht auf dem Weg zum Ziel, da ist Schuld im Spiel. Aber Gott hat die Schuld bereits überwunden, weggenommen. Jesus macht hier keine Diskussion über die Zusammenhänge zwischen Schuld und Krankheit. Könnte man ja auch jetzt überlegen, naja, wer weiß, was da alles gewesen ist in dem Leben dieses Menschen. Nein, er fängt an damit und sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Noch einmal, wenn Menschen suchtkrank sind, wenn Menschen anders in ihrem Leben gescheitert sind, es braucht diese Vergebung, auch heute. Wer zerrissen ist von Grund auf, wer mit Schuld ständig kämpft, braucht diese Zusage der Vergebung. Wenn wir als Helfer und Helferinnen Zugang haben zu Menschen, egal in welcher Situation, in welcher Krankheit, in welcher Zerrissenheit, in welcher Abhängigkeit sie sind, wir dürfen zusagen, dir ist vergeben. Deine Schuld ist dir vergeben. Das heißt nicht, dass wir damit verharmlosen. Schuld ist damit auch bejaht. Sie ist auch bejaht insofern, dass man sagt, ja, das ist da, was in deinem Leben schiefgegangen ist. Und denken wir daran, wie viele Beziehungen in unserem Leben vielleicht am Zerbrechen sind oder schon zerbrochen sind, wie viele Menschen vielleicht von uns böse denken, weil wir sie verletzt haben. Schuld ist nicht zu verharmlassen. Was du getan hast, war schlimm und folgenreich. Und Schuld ist oft so schwer, dass wir damit allein nicht fertig werden. Dass die Geschichten unseres Lebens, die zwischenmenschlichen, so sind, dass wir alleine Dinge gar nicht klären können, auch das, was unser Anteil ist, nicht. Wir können lebenslänglich versuchen, etwas wieder gut zu machen. Manche Menschen zahlen ihr Leben lang, aber auch Wiedergutmachung wird uns nicht erlösen. Aber weil du damit nicht fertig wirst, deswegen tritt Jesus auf und sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Ich werde damit fertig. Ich bin damit fertig geworden am Kreuz auf Golgatha. Da hast du die Beglaubigung des Vaters, da hast du Gottes Ja zu dir. Da am Kreuz ist Gott in seinem Sohn mit der Schuld zu Ende gekommen. Und das ist echte Befreiung, dass man es nicht diskutiert, wegdiskutieren will, dass man es nicht zerredet, dass man es nicht verharmlost, dass man es nicht klein macht. Schuld grinst immer groß und breit in unser Leben hinein. Aber es ist besser, wenn ein Mensch das, was er als Schuld mit sich trägt, auch Schuld nennen kann. Und die Last benennen kann und dann sie zum Kreuz tragen kann. Jesus spricht hier aus seiner Vollmacht als Gottes Sohn, deine Schuld ist dir vergeben. Das betrifft jeden von uns. Das heißt, dass wir auch frei und fröhlich von Schuld reden können, denn Schuld ist bei Gott immer auch vergebene Schuld. Die Verantwortung für unsere Vergangenheit ist Verantwortung für vergebene Schuld. Und diese Verantwortung muss ich mir nicht in Abrede stellen lassen, die muss mir keiner ausreden, aber ich kann sagen, die Schuld ist mir abgenommen. Das ist der riesengroße Unterschied. Jesus sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Und dann geht es weiter. Es würde offensichtlich nicht reichen. Ja, Jesus bleibt nicht bei diesem einen Satz. Er sagt auch, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und wir lesen dann, dass der Mann das tatsächlich getan hat. Er ist aufgestanden und er ist gegangen. Menschen werden wieder auf die Beine gestellt, werden wieder auf den Weg geschickt, mit einer Trage, mit den Zeichen der Vergangenheit. Wir erleben nicht, dass Menschen immer auch physisch aufstehen. Aber es gibt auch so etwas wie ein innerliches Aufstehen. Wenn ich weiß, dass Jesus für mich da ist, dass er da ist und mein Leben umdreht, dann kann ich auch innerlich aufstehen und sagen, ich trage das mit mir, dieses Bett, auf dem ich eigentlich gelegen bin, aber ich kann auch wieder losziehen. Ich kann mich auf den Weg machen. Wir können unsere Vergangenheit nicht liegen lassen wie einen alten Sack irgendwo. Es kommt auch nicht so, dass das automatisch alles hinter uns bleibt. Manchmal tragen wir Dinge weiterhin mit uns herum. Aber unter dem Vergebungswort, unter diesem Wort, deine Schuld ist dir vergeben, wird Vergangenheit tragbar. Wird das, was hinter uns liegt, auch tragbar, wie so ein Bett, das ich unter den Arm klemme. Wir wissen, dass es jetzt in Ordnung ist, weil es bei Gott in Ordnung ist. Nimm dein Bett und geh nach Hause zurück zu denen, die dich nur im Abseits liegen sehen haben. Du warst bisher daneben, aber jetzt brauchst du keine Angst vor dem Leben haben. Ich würde gern wissen, was dieser Mensch dann gemacht hat. Sicher ist er zunächst einmal dorthin gegangen, wo er gelegen ist. Und Menschen sehen, wenn Jesus uns umdreht. Ich habe das mit 7 Jahren erlebt, war ein kleines Kind, aber meine Eltern haben gesagt, als ich von dieser Freizeit zurückkam, war etwas anders bei mir. Ja? Und es passiert bei Erwachsenen, egal welchen Alters, genauso. Du warst bisher daneben, jetzt brauchst du keine Angst vor dem Leben mehr haben, keine Angst vor dem Zusammenleben mit denen, bei denen du auch groß geworden bist. Du bist frei von ihren Vorurteilen, was sie über dich für Urteile haben, hat keine Geltung mehr für dich. Gottes Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann bricht Jubel auf bei dem Geheilten. Um ihn herum ist große Begeisterung, da gibt es dann plötzlich auch eine Riesenfreude. So etwas haben wir noch nicht gesehen. So, das gibt es ja gar nicht. Doch, das gibt es, dass Menschen heil werden. Ich habe in einer Gemeinde, in der ich Dienst gehabt habe, gelernt, dass das regelmäßig stattfinden darf. Bitte um Heilung. Und wir haben das hier ja auch immer wieder gemacht und machen es immer wieder. Und wir lassen uns auch gerne rufen, wenn wir um Heilung bitten sollen. Aber eigentlich geht es auch hier darum, dass Menschen grundsätzlich einen neuen Anfang finden. Dass sie einen neuen Anfang finden mit Jesus, mit anderen Menschen dann auch und mit sich selbst. Und das ist das eigentliche Wunder, dass dieser Mensch einen neuen Anfang machen kann, weil Jesus ihm zusagt, du bist frei und du bist ungebunden von dem, was dich bisher gebunden hat. Du bist Gottes Kind, du gehörst jetzt an einen anderen Platz. Wir wissen, nicht alle Geschichten gehen gut. Es gibt nicht immer ein Happy End, aber es kann für uns gelten. Wir sind Gemeinschaft, die wir alle miteinander verantworten. Wir brauchen diese Empfangsräume für Menschen, die zu Jesus kommen wollen. Wir sollen immer wieder mal Platz machen. und sagen, Moment mal, es geht hier nicht um mich. Es geht um die, die mit Glauben herkommen. Ob das jetzt die sind, die tragen, oder ob das die sind, die selber von sich aus kommen können. Gemeinde ist ein Raum, in dem wir jubeln wollen und danken wollen für Menschen, die zu Gott finden. Und das wünsche ich uns hier auch. Es gibt in dieser Welt so viel zerbrochene Beziehungen, so viel zerbrochene Menschen. Es braucht Menschengemeinschaft, die Liebe Gottes weitersagt. Die Liebe, die keinen liegen lässt. Amen.